Ich hielt immer die Raumfahrt für eine sehr unnütze und leichtfertige Ausgabe großer Summen. Und das Einzige, was ich an Gutem an Mond und anderen Raumfahrten sehe, ist, dass es den Menschen beigebracht hat, wie schön unsere Erde ist, wie scheißlich die Mondwüste ist, wie scheißlich der Mars ist und wahrscheinlich alle anderen Himmelskörper in unserer näheren Umgebung auch, und wie selten, wie wunderschön unsere kleine blaue Erde ist, wie klein sie ist, wie selten, wie isoliert sie ist und wie wir vollkommen aufgeschmissen sind, wenn wir diese schöne blaue Erde kaputt machen. Und wir sind auf dem besten Wege, sie kaputt zu machen.
Viele Menschen fragen sich, wieso der große Verhaltensforscher, Nobelpreisträger für Physiologie und Medizin, der uns durch sein Eintauchen in die Seele der Tiere half, uns selber besser zu verstehen, in seinem 8. Lebensjahrzehnt zum ökologischen Bußprediger wurde. Wo ist der geistige Zusammenhang zwischen dem Kumpan der Dohlen und der Gänse, der mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen redete, wie einst König Salomo, und dem Warner vor einer entfesselten Wirtschaft, welche die Ökonomie der Natur ins Wanken bringt?
Mein wissenschaftlicher Lebensweg wurzelt in frühen Kindheitseindrücken. Die Donauauen sind eine Landschaft voller Wunder. Einem Dschungel in unseren gemäßigten Breiten, vergleichbar etwa tropischen Urwäldern.
Sein Freund und mehr als eineinhalb Jahrzehnte Mitstreiter Bernd Lötsch, Humanökologe an der Akademie der Wissenschaften, Lehrer an den Universitäten Salzburg und Wien, sieht die Wurzeln des Ökologen Konrad Lorenz fast ebenso weit in die frühe Jugend reichen wie die des Verhaltensforschers, der mit 5 Jahren schon die Prägung von Entenküken entdeckte.
Für Konrad Lorenz begann die Ökologie als Haushaltslehre der Natur eigentlich schon als 9-jähriger Bub, und zwar mit dem Aquarium. Es war für ihn, wie er später oft betonte, nie bloß ein hygienischer Stall zur Haltung von Tieren, sondern von Anfang an Lebensgemeinschaft. Zunächst ein Ausschnitt aus den Gewässern der Greifensteiner Au, die er als geborener Zoologe mit dem Fangnetz, dem sogenannten Kescher, nach kleinen, kribbelnden, glasigen Wesen, aber auch nach Kaulquappen für seinen Amphibienzoo durchstreifte.
Der ganze Zauber der Kindheit hängt auch heute noch für mich an so einem Kescher. Der Kescher hatte die Lupe im Gefolge, die Lupe ein kleines Mikroskop, und damit war mein Schicksal unwandelbar besiegelt, das Schicksal, ein Naturforscher zu werden. Ich bin in die Biologie als Amateur, als Dilettant gekommen. Und das ist keine Schande. Dilettant kommt von dilettarsi, italienisch, sich ergötzen, und Amateur kommt von amare, lieben. Ein Wissenschaftler, der sein Objekt nicht liebt und der sich an der Erforschung dieses Objektes nicht ergötzt, der gehört in die Würst. Das heißt, er wird nie was erreichen. Speziell die Aquarienliebhaber sind darüber hinaus noch unsere Verbündeten. Im Kampf um die letzten Kleingewässer und Feuchtbiotope, aus der tieferen Einsicht in die kleinen Wunder, erwächst Einsicht in die größeren Zusammenhänge und Ehrfurcht vor der Schöpfung, vor dem Gewachsenen, vor dem vom Menschen nicht Machbaren. Und darin liegt der erzieherische Wert. Ein guter Biologielehrer kann heutzutage mehr Seelen retten als so mancher Theologe.
Doch nicht nur das Naturschutzengagement. Vor allem das ökologische Systemverständnis wuchs aus dem See im Glase.
Das Aquarium ist Welt. Denn wie in einem natürlichen Tümpel oder See, ja wie schließlich überhaupt auf unserem ganzen Planeten, leben auch im Aquarium Tiere und Pflanzen in einem wohl ausgewogenen biologischen Gleichgewicht. Jede Störung dieses Kreislaufes der Stoffe im Zusammenleben tierischer und pflanzlicher Wesen zeitigt schlimme Folgen. Jedem Aquariumliebhaber ist die Versuchung gekommen, noch diesen und noch diesen schönen Fisch in ein Becken gleiten zu lassen, das schon bis hart an die Leistungsfähigkeit seines Pflanzenwuchses mit Tieren besetzt war. Und gerade an diesem einen Fisch mehr kann die sorgsam gehütete und geliebte Welt des Aquariums zusammenbrechen. Und was man vor wenigen Tagen als einen reizenden, klaren See mit wuchernden Pflanzen und munteren Tieren verlassen hat, findet man als eine stinkende, tote Brühe wieder.
Auf diese Weise wurde für ihn Ökologie als Wissenschaft von den kleinen Ursachen und ihren großen Wirkungen erlebbar. Etwa der Sauerstoffmangel, wenn er das Gefäß zu hoch auffüllte, wie beim Aufstau belasteter Flüsse, oder die Atemnot der Lebensgemeinschaft bei Überwärmung, ganz ähnlich der Abwärmeeinleitung aus kalorischen Kraftwerken, oder die explosive Algenvermehrung bei Nährstoffüberschuss, als Eutrophierung und Algenpest auch von Badeseen und Küsten bekannt. Kurzum, die Erkenntnis, dass es im begrenzten System kein unbegrenztes Wachstum geben kann.
Mühelos schlug er später die Brücke vom Gleichgewichtsmodell im Glase zur Biosphäre unserer Erde, in der ebenfalls alles tierische Leben ein Geschenk der grünen Pflanzen ist. Er formulierte diese Einsicht teils deftig und volksnah.
Es gibt unglaublich wenige Leute auf dieser Welt, die sich wirklich bewusst sind, dass sie nur das essen können, was die Photosynthese der grünen Pflanze erzeugt. Sie vergessen, dass man, wie das schöne Wiener Sprichwort sagt, goldene Nockerl nicht fressen kann.
Doch auch professoral predigend war er immer auf Verständlichkeit bedacht.
Wohlmeinende Seeleute haben, um für zukünftige schiffbrüchige Nahrung zu beschaffen, auf grünenden, pflanzen- und tierreichen Inseln Ziegen ausgesetzt. Und in kurzer Zeit waren die vorher blühenden, lebensreichen Inseln in eine vollkommen trockene, lebenslose Wüste verwandelt. Ebenso wie die Einführung von Ziegen zur Verkarstung kleinerer Inseln geführt hat, so kann die Einführung einer scheinbar ganz harmlosen, aber dem Lebensraum fremden Tierart auch zur Verwüstung im buchstäblichen Sinne von weiten Länderstrecken führen. Wie das in Australien durch die sehr leichtsinnige Einschleppung des Kaninchens geschehen ist. Das Entsetzliche ist nun, dass sich der Mensch heute auf der ganzen Erde so verhält, als wäre er ein eingeschleppter Fremdling, ein unangepasster Schädling der gesamten Lebensgemeinschaft des Planeten. Dabei gibt es eine mögliche Art, in welcher der Mensch mit seinem Biotop im Gleichgewicht leben kann. Und das sind unsere stabilen Kulturlandschaften, die es noch stellenweise gibt. Nämlich bei manchen alten Bauernkulturen, in denen Menschen viele Generationen lang auf demselben Lande saßen, zum Teil noch sitzen, das Land lieben und aufgrund ihrer recht guten, in der Praxis erworbenen ökologischen Kenntnisse der Scholle das zurückgeben, was sie von ihr empfingen. Der Bauer weiß, oder leider besser gesagt wusste einmal, etwas, was die gesamte zivilisierte Menschheit vergessen zu haben scheint. Und das ist, dass die Lebensgrundlagen auf unserem Planeten nicht unerschöpflich sind. Nachdem in Amerika weite Landstriche durch Bodenerosion, die dem Raubbau folgte, vom Ackerland zur Wüste gemacht wurden, nachdem große Gebiete durch Abholzen verkarstet und unzählige Tierarten ausgestorben sind, sind diese Tatsachen allmählich aufs Neue bekannt geworden. Vor allem deshalb, weil große industrielle Unternehmungen, wie zum Beispiel der Walfang, die Fischerei und auch die Agrikultur in neuerer Zeit, die Auswirkungen des Raubbaues in kommerzieller Weise schmerzlich zu spüren bekamen. Und das beweist wieder einmal, dass Ökologie die beste Langzeitökonomie wäre.
Auch das vielleicht wichtigste Prinzip eines stabilen Naturhaushalts, das der Vielfalt, erschloss sich Lorenz aus Aquarien, wie er uns 1977 vor dem Meeresbecken seines Altenberger Forschungsinstituts erklärte.
Die Zahl der Arten, die in einem solchen geschlossenen System überlebt, ist ein ausgezeichnetes Maß für die Güte des Wassers. Das Verschwinden einer Art und das Zunehmen in der Individuenzahl einer anderen sind immer das erste Alarmzeichen, dass in einer Biozönose etwas nicht mehr stimmt. In einem Aquarium auf dem trockenen Lande, im Meer, steht die Artenvielfalt in direktem Verhältnis zu der Stabilität der Biozönose. Diese Faustregel gilt in der gesamten Ökologie.
Am 16. Januar 1980 resümierte Lorenz vor der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft im zum Bersten überfüllten Hörsaal 50 der Wiener Universität.
Diese Gesamteinstellung zum Leben, ich habe damals ganz sicher schon intuitiv gefühlt, schon als kleiner Bub, dass das Aquarium ein Modell der Welt ist, das von Dauerbestand nur ein System ist, das von dem lebt, was es einnimmt, also wirklich formuliert, steckte da schon die Erkenntnis drin, dass die Sonnenenergie die einzige legitime Einnahmequelle des Planeten ist. Also der Riecher für die Gefährdung eines umschmeißenden Aquariums, eines umschmeißenden Planeten, das kommt alles aus der Zeit. Aus diesen ersten Aquarien ist auf einer Seite herausgewachsen die Verhaltensforschung bei mir. Auf der anderen Seite in späteren Jahren das ökologische Interesse und das Naturschutzinteresse.
Tatsächlich wäre die Lorenzsche Verhaltensforschung ohne Studien an Fischen kaum vorstellbar. Sein Aggressionsbuch, das sogenannte Böse, führt den Leser vom Korallenriff ins Seewasserbecken. Aggression zwischen Artgenossen wird plötzlich als Bevölkerungskontrolle verstehbar und ist als Selbstbegrenzungsmechanismus der Natur letztlich arterhaltend.
Der berühmte Kampf ums Dasein tobt am unerbittlichsten zwischen Lebewesen, die den gleichen Beruf ausüben. Und das gilt sogar für Fische im Aquarium, wie wir wissen. Die Populationsdichte macht den sogenannten Dichtestress. Die Viecher gehen einander auf die Nerven, genauso wie Menschen, wenn man sie zu eng zusammenpfercht. Dieser Stress hat Anfälligkeit für Krankheiten zur Folge und die großen Zusammenbrüche sind dann meistens durch Seuchen unmittelbar verursacht, aber mittelbar durch Stress. Die großen Zusammenbrüche, die man an rasch sich vermehrenden Tieren wie Nagetiere, Mäuse und so weiter findet, die treten immer unmittelbar nach dem Erreichen der größten Populationsdichte auf.
Vom Dichtestress und der Aggression zwischen Artgenossen zum menschlichen Verhalten war für den Biologen nur ein kleiner Schritt. Trug Lorenz aber den Vorwurf ein, Er vertiere den Menschen. Dabei leugnete er ja nie dessen Sonderstellung. Er suchte nur nach den gemeinsamen Wurzeln, nach dem animalischen Sockel aus Trieben und Instinkten.
Ich behaupte, dass nur derjenige die spezifisch menschlichen Eigenschaften und Leistungen klar zu sehen bekommt, der sie sich gegen den Hintergrund der archaischen, tierischen Mechanismen abheben lässt, dass er unter dieser Lage höchster Leistungen noch alle Instinkte des Tieres besitzt. Wie der chinesische Weise gesagt hat, es steckt alles Tier im Menschen, aber keineswegs aller Mensch im Tiere. Das hört der Mensch nicht gern.
Dabei wäre das Wissen um die uralten Triebstrukturen des Steinzeitjägers in uns heute wichtiger denn je. Und zwar, um mit ihnen fertig zu werden. Unsere unbewusste Neigung zu aggressiver Revierbehauptung etwa, in der Natur zur Reduktion von Überdichten entstanden, ist es, die das Leben in der künstlichen Verdichtung heutiger Städte oft unerträglich macht, zu einer
fürchterlichen Aufheizung der Aggressivität führt. Die Menschen gehen sich so auf die Nerven, wenn sie zu dicht aufeinander sitzen. Man muss erlebt haben, wie menschenfreundlich und warmherzig Menschen sind, wenn sie in den Wäldern Wisconsins 12 Kilometer voneinander wohnen. Da liebt man seine Nachbarn.